Eines der großen Themen unserer Zeit ist der Umgang mit der europäischen Kolonialgeschichte. Aber ist das eigentlich so ein neues Thema? Heute vor 100 Jahren, da wurde das Berliner Völkerkundemuseum geschlossen. Als es dann 2 Jahre später wieder eröffnet hatte, da war die völlig neu gestaltete Ausstellung eine wahrliche Sensation. Für unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der auch Museumshistoriker ist, entstand nämlich damals das erste postkoloniale Nationalmuseum für Ethnologie. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen erklären lassen, Nikolaus. Zunächst, wo stand eigentlich dieses Berliner Völkerkundemuseum damals?
Ja, das ist leider vollkommen vergessen. Es stand direkt neben dem heute Martin-Gropius-Bau genannten ehemaligen Kunstgewerbemuseum. Und zwar auf diesem Gelände, das dann neben dieser große Parkplatz ist mit den vielen Bäumen da drauf. Und dort stand es auch bis 1961, wurde dann gesprengt, war damals, als es 1886 eingeweiht wurde, das erste eigens für die Zwecke einer Völkerkundesammlung oder ethnologischen Sammlung erstellte Gebäude überhaupt. Also ein echter Fachbau, wenn man so will. Und für die preußische Architekturgeschichte ganz, ganz wichtig, aber eben um 1900 schon total überfüllt. Also soweit, dass die Baupolizei angedroht hat, wenn ihr die Kisten nicht aus den Gängen räumt, nämlich die Kisten mit den vielen Objekten, die aus Afrika vor allem, aber auch aus Südamerika, aus Asien und vor allem eben auch aus Ozeanien kamen, wenn ihr diese Kisten nicht wegräumt, dann machen wir euch das ganze Haus zu. Und damals wurde dann schon mit einer großen Planung für Dahlem begonnen. Dort sollte ein riesiges Völkerkundemuseum entstehen. Das wäre dann wirklich der Maßstab Smithsonian Institution in Washington gewesen. Das wurde aber dann gar nicht mehr gebaut, sondern nur ein Teil davon, den wir alle kennen, die sich mit Museen beschäftigen, als ja, den Dahlemmer Museumsbau. Das ist eigentlich mal für die Völkerkundensammlung gebaut.
Warum war denn nun die Umgestaltung im Jahr 1924 postkolonial?
Nee, es ist ein bisschen vom Begriff her natürlich sehr irritierend heute, weil wir ja postkoloniale Debatten im Normalfall mit den ehemals kolonisierten Staaten verbinden und nicht mit den kolonialen Staaten. Aber auch da gibt es inzwischen eine starke neue Perspektive. Also kürzlich zum Beispiel hat Benedikt Savoie, die mit ihren Kolleginnen ein hochumstrittenes und unglaublich interessantes Buch über die Kamerun-Sammlungen in Deutschland herausgebracht, in dem eben auch klar wird, ja, es gibt auch eine deutsche Perspektive auf die ganze Angelegenheit. Und kolonial, postkolonial einfach deswegen, weil Deutschland das erste Land war, das von den ehemaligen Kolonialstaaten, meine ich jetzt natürlich, das tatsächlich postkolonial war. Einfach deswegen, weil es 1919 im Versailler Vertrag seine Kolonien verloren hat. Und diese Kolonien wurden Deutschland eben, und das war das Besondere, und deswegen reagierten eben alle großen deutschen staatlichen Völkerkundesammlungen darauf. Diese Kolonien wurden nicht entzogen Deutschland, weil es eine machtpolitische Frage war, nach dem Modell, ja, Deutschland hat den Krieg verloren, jetzt muss es auch zahlen, sondern es gab eine moralische Begründung, nämlich die, dass Deutschland seinem zivilisatorischen Auftrag in Afrika, Ozeanien etc. nicht nachgekommen sei. Das klingt jetzt erstmal aus unserer Perspektive total skurril, aber dieser zivilisatorische Auftrag, das war die Kernlegitimation aller Kolonialpolitik im 19. Jahrhundert, spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo man eben irgendwie schon begründen musste, warum man eigentlich in Afrika Völkerschaften unterwirft und warum man das versucht auszubeuten. Das ging nicht mehr einfach so. Und die Begründung war immer die, wir wollen zivilisieren. Das heißt, wir wollen zum Beispiel gegen den Sklavenhandel vorgehen. Wir wollen gegen die Vielehe vorgehen, gegen die Frauenbeschneidung. Das sind so Dauerthemen, die kommen immer wieder. Gegen die Herrschaft der sogenannten Häuptlinge. Und diese Aufgabe, die habe Deutschland angeblich nicht erfüllt. Ja, und dagegen hat man eben auch auf der Ebene der Museen versucht zu agitieren. Da ging es ganz klar um die Revision des Versailler Vertrags und die Revision der sogenannten Kolonialschuldlüge.
Und dann hat man also 1924, vor 100 Jahren, also die Kolonialabteilung im Außenministerium neu begründet und hat in diesem Zuge offenbar auch das Museum umgestaltet. Inwiefern?
Ja, das war eine sehr spannende Angelegenheit, weil es eben nicht nur in Berlin war, aber in Berlin selbstverständlich, weil es die Sammlungen so riesig groß waren und weil es eben auch die Hauptstadt war. Besonders wirkungsmächtig war, geschah auch in Leipzig, auch in Dresden, auch in Hamburg und vor allen Dingen in München. München war da eine unglaublich moderne Ausstellung, die auch 1925 dann schon eröffnet wurde, aber parallel geschlossen worden war. Und das Interessante war, dass die Deutschen eben gesagt haben, wir zeigen in unseren Museen. Erstens, wir sind bereit, diese oder waren bereit, diese Gebiete zu zivilisieren. Im europäischen Sinne selbstverständlich, aber gleichzeitig eben, dass man gesagt hat, wir akzeptieren diese autochthonen Kulturen Afrikas, Asiens, Nord- und Südamerikas als etwas Eigenständiges und als etwas Wertvolles. Und das wurde im Grunde genommen auf zwei Ebenen gemacht. Man hat einmal die Sammlungen radikal getrennt in eine sogenannte Schausammlung und eine sogenannte wissenschaftliche Sammlung. In Berlin kam diese wissenschaftliche Sammlung nach Dahlem in das schon erwähnte Gebäude. Das waren 93% der bis dahin ausgestellten Objekte. Das heißt, es blieb praktisch nichts von dem übrig, was die Museumsbesucher 1924 noch sehen konnten. Der allergrößte Teil verschwand im Depot. Und nur 3% wurden gezeigt. Und diese 3% wurden nicht etwa nach wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht, sondern nach dem sogenannten Schauwert. Also sind sie besonders schön?
Also nach
Erzählen sie
ästhetischen
eine besondere
Kriterien.
Geschichte? Nach rein ästhetischen Kriterien. Das waren natürlich europäische Kriterien. Das waren jetzt keine Kriterien, die aus Afrika, Asien oder sonst wo übernommen werden, sondern da sagte man, was finden wir Europäer schön? Und können damit dem Publikum erklären, warum wollen wir
Ja.
Kolonialpolitik betreiben?
Nikolaus, gegen solche radikalen Reformen, wie auch immer die von heute aus zu bewerten sind, aber damals war es natürlich eine radikale Reform, gibt es dann im Normalfall Widerstand? Wie war es damals?
Oh, es gab massiven Widerstand. Und zwar eine ganz interessante Sache, die eben die Doppeldeutigkeit solcher Reformprozesse auch deutlich macht. Die Reform ging nämlich nicht vom Museum aus, sondern vom preußischen Kultusministerium. Dort war eine junge Generation von Mitarbeitern tätig und die wollten ganz klar neue Ziele einsetzen, eben um zum Beispiel auch den Versailler Vertrag revidieren zu können. Das heißt, sie haben durchgesetzt, dass dass die Sammlung radikal geteilt werden und dass die Objekte nach ästhetischen Kriterien ausgesucht werden. Die Mitarbeiter in den Museen haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Die Akten sind wirklich, das sind Dramen, die sich abspielen, wo die Leute sagen, nein, wir wollen das Bild der Kultur nicht auseinandernehmen. Wir können doch nicht einfach sagen, die und die Pfeilspitzen sind wichtig und die nicht. Oder die und die Skulptur ist wichtig, aber die Körbe daneben, die sind unwichtig.
Also aus
Das heißt, aus einer
heutigen Perspektive ist das dann doch wieder eine moderne Sicht.
Das ist das total Spannende bei der Sache, dass die aus den 20er Jahren Konservativen, nämlich diejenigen, die am alten großen Völkerkundemuseum festgehalten haben, aus der heutigen Perspektive die eigentlich Modernen sind. Während die damals Modernen, die nämlich gesagt haben, wir zeigen nur Ästhetik, weil sie eben völlig nach europäischen Kriterien ausgesucht haben, aus einer heutigen Perspektive super eurozentrisch sind. Und das finde ich auch so spannend an diesem ganzen Prozess, der damals eben begann, die Postkolonisierung der Museen, wenn man so will, und die Befreiung auch von der Kolonialgeschichte, dass die im Grunde genommen erstmal begann mit einer noch radikaleren Konzentration auf Europa, als es sie damals schon gegeben hatte.
Also es lohnt sich manchmal nicht nur manchmal, sondern sehr häufig ein genauerer Blick in die Geschichte. Heute vor 100 Jahren, da wurde das Berliner Völkerkundemuseum geschlossen. Was dann entstand und welche Debatten es darüber gab, das hat uns unser Kunst- und Museumsexperte Nikolaus Bernau auf Radio 3 berichtet und dafür herzlichen Dank.